der Grat zwischen ich geniesse mal ein Glas Wein zu ich brauche die Substanz, der Schwellenwert ist unfassbar klein. Dann ist das Thema Selbstliebe. Das hat den geringsten Stellenwert von allen. Ich würde behaupten, so vor anderthalb Jahren konnte ich das erste Mal in den Spiegel schauen zuhause und sagen, hey, der Oli, den ich jetzt sehe, den habe ich gern. Solange dass du selber nicht an dem Punkt bist, wo du sagst, ich will etwas ändern, ist dir das egal.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge der Oliver Bär. Der Oliver Bär ist Autor, er ist ehemaliger Fotograf und er ist trockener Alkoholiker. Also einer von denen, der es geschafft hat, wegzukommen von seiner Alkoholabhängigkeit. Er hat ein Buch geschrieben über seine Geschichte, «Belichtet und benebelt» heisst das, wo er ganz eindrücklich seine Geschichte beschreibt, wie und warum er eben schon als Teenager hat angefangen zu trinken, mehr als andere, wie er dann Fotograf geworden ist und für Firmen und mit Künstlerinnen zusammengearbeitet hat, Stefanie Heinzmann zum Beispiel, Pegasus oder der deutsche Rapper Haftbefehl, immer hochprofessionell, aber eben immer auch als funktionierender Alkoholiker. Weil zum Feierabend ist es nie ohne Alkohol gegangen, zu den Spitzenzeiten 6-7 Flaschen Weisswein. Über 250.000 Menschen allein in der Schweiz sind alkoholabhängig. Alkohol gehört damit zu den grössten Gesundheitsrisiken bei uns in der Schweiz. Und das Traurige, jährlich sterben über 1.500 Menschen an den Folgen von Alkohol. Der Oliver Bär hat sich vor 3 Jahren ganz bewusst für das Leben entschieden. Für das Leben ohne Alkohol. Und ist heute einer von denen, der mit seiner Geschichte aufmerksam macht. Ich wünsche euch ein paar neue Perspektiven dank dem Gespräch mit dem Oliver Bär. Wie geht's dir?
Hey, mir geht's im Moment wirklich sehr, sehr gut. Ich fühle mich glücklich, ich fühle mich angekommen. Es geht mir gut.
Fühlst du dich angekommen? Wann fühlt man sich angekommen?
Wenn du jahrelang gerannt bist, einen Marathon gegen dich selber. Und einfach merkst, so, jetzt bist du am Ziel angekommen und du darfst mal durchschnaufen.
Mhm.
So fühle ich mich jetzt. Also wärst du müde und erschöpft von einem halben Leben.
Mhm.
Aber innerlich einfach glücklich.
Das ist ganz schön, wie du jetzt gerade ausdrückst, weil ich habe mich so gefragt, ob du für dich seit 3 Jahren, ist das jetzt fast her, du bist seit fast 3 Jahren trocken,
richtig,
wie man sagt. Also kein Schluck Alkohol mehr. Wie sich das anders anfühlt?
Es fühlt sich anders an, weil ich sehe das Leben und die Umgebung nicht mehr mit dem Nebelschleier.
Ist das wirklich so ein Nebelschleier, wie wir jetzt gerade momentan, wir sind gerade im Winter, da gibt es ganz viel Nebel von außen, wo man wirklich teilweise nicht weit sieht. Ich habe es gerade letzte wieder erlebt. Also muss man sich das wirklich so vorstellen?
Ja, ich glaube, das ist extrem plakativ jetzt, aber es ist schon benebelt im Sinn von die Klarheit und vor allem die kleinen Sachen im Leben. Mhm. Die schönen kleinen Sachen, die siehst du nicht mehr. Du siehst nicht mehr, dass jemand rund um dich herum vielleicht Freude ausstrahlt. Du siehst nicht einen Sonnenstrahl, den nimmst du gar nicht mehr so wahr. Das ist dann einfach, ja gut, da kein Sonne scheint.
Mhm.
Und jetzt ist es so wieder, du kommst am Morgen raus und oh wow, die Sonne gibt Wärme. Mhm. Es ist schön. Es ist wie so ein Innehalten und sich dem auch können widmen. Und das war früher nicht der Fall gewesen. Das ist himmeltraurig.
Ich erkenne mich aber gleich auch wieder, wenn du das so sagst. Ich habe einen Moment in meinem Leben, wo ich auch das nicht geniessen kann.
In welchem Moment?
Wenn ich gestresst bin. Wenn ich mit meinem Umfeld diskutiere, dann kennen das viele auch. So die Zeiten von Rennen, so wie du es gerade vorher beschrieben hast. Aber wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise, wie es du erlebt hast. Aber so das Nicht-Können dem Zeit schenken und Raum und die Wertschätzung gegenüberbringen, wo gerade einfach ist, das ist ganz schwierig, auch im alltäglichen Leben, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist mega schwierig. Und wenn du natürlich gell, in so einer Abhängigkeit drin bist, dann ist das Thema Selbstliebe. Das hat den geringsten Stellenwert von allen. Ich würde behaupten, so vor anderthalb Jahren konnte ich das erste Mal in den Spiegel schauen zu Hause und sagen, hey, der Oli, den ich jetzt sehe, den habe ich gern.
Und was ist vor anderthalb Jahren passiert? Oder was war das für eine Zeit jetzt gewesen?
Ich meine, ich kann im 2023 meinen schlimmen Moment gehabt, wo ich mich endlich können durchringen konnte, um zu sagen, ich brauche Hilfe. Und ab dann ist es eigentlich aufwärts gegangen. Schritt für Schritt.
Aha.
Sehr langsam. Ich bin ein Mensch, also ich bin ein extrem hyperaktiver Mensch.
Aha.
Und so alles, was irgendwie, weisst, 3-4 Müllen mehr braucht, das ist für mich schwierig und unbegreiflich, weil ich finde, so, jetzt kann man doch einfach die Abkürzung nehmen und laufen. Und das Lernen, Zeit und Raum geben, dass das auch die Heilung, dass das jetzt einfach Zeit braucht, das zu akzeptieren, das hat extrem geholfen, um auch den eigenen Selbstwert wiederfinden. Aber eben, Schritt für Schritt.
Mhm. Ich würde gerne mit dir in dein Leben eintauchen und wie aus all dem Oli geworden ist, der jetzt gerade da vor mir sitzt. Oliver Bär mit so einem spannenden Buch, wo du gerade rausgibst, wo man eintauchen kann in dein Leben als funktionierender Alkoholiker, wie du es selber nennst. Was ist ein funktionierender Alkoholiker?
Ein funktionierender Alkoholiker ist jemand, der prinzipiell mit beiden Beinen im Leben steht. Der hat einen Job wie du und ich. Der führt den Job perfekt aus und der versteckt seine Sucht aber systematisch. Respektive nicht Sucht, das ist falsch gesagt, der versteckt seine Abhängigkeit systematisch.
Was ist der Unterschied?
Hey, Sucht ist einfach, in der Prävention redet man nicht gern von Sucht. Das ist ein verpöntes Wort, weil auch es ist per se eine Alkoholabhängigkeitserkrankung und nicht eine Sucht.
Mhm.
Und funktionierende Alkoholiker gibt es in jeder Gesellschaftsschicht. Vom Radiomoderator zum Banker zum Bauarbeiter. Und die siehst du nicht. Die siehst du nicht. Viele sind sich wahrscheinlich dann aber gleich im Klaren, dass sie ein Problem haben mit dieser Substanz. Und jetzt fängt das grosse Problem an. Wir als Gesellschaft haben so ein brutales Stigma gegenüber Alkohol, gegenüber alkoholkranken Menschen. Und das Bild hat sich in der Gesellschaft eingebrannt. Ein Alkoholiker, das ist der Herr auf dem Parkbänkli vor dem Denner mit dem 50 Grad Papier.
Mhm.
Dass aber ein Alkoholiker ein sehr erfolgreicher Radiomoderator kann sein, das sieht die Gesellschaft nicht. Und dort fängt das Problem an, wo dann halt die Scham vom Betroffenen ins Spiel kommt. Die habe auch ich gehabt. Und ich plädiere darauf, dass wir als Gesellschaft die Scham ablegen. Wir reden über mentale Gesundheit. Offen und ehrlich in einer Bar. Also, wir sind ein innovatives, fortschrittlich, tolles Land. Also können wir doch auch dort ein bisschen mit dem Zeitgeist gehen und anfangen, die Scham ablecken und somit den Betroffenen auch ermöglichen, den wichtigen Hilfeschrei gegen aussen zu machen.
Würdest du sagen, wegen der gesellschaftlichen Scham, was mich dann noch wundern nimmt, wie du das genau meinst, trauen die Betroffenen auch nicht herzustehen und sagen, schau, ich habe ein tatsächliches Thema, ich habe ein Problem, mir muss geholfen werden, so wie du das geschafft hast vor 3 Jahren.
Ja, definitiv. Weil, dass jemand jetzt einfach seinem Kollegen direkt sagt, hey, ich habe ein Alkoholproblem. Allein schon das ist ja mit Scham behaftet. Das heisst, wie reagiert mein Gegenüber? Wird ich direkt verurteilt? Und ein abhängiger Mensch hat per se Angst vor Verurteilung.
Mhm. Was heisst denn ein Alkoholproblem haben? Also versuche es mal auf dieser Flughöhe noch zu behalten, wo wo es wirklich gesellschaftlich anerkannt ist. Nämlich jeden Abend in einer Bar zu sitzen und ein Feierabendbier trinken. Da würde ich wahrscheinlich noch viel sagen, das ist also kein Alkoholproblem. Und die Grenze fällt ja, glaube ich, viel schneller an, als man meint. Ich glaube, wenn man jeden Tag ein Bier trinkt, ist man eigentlich schon faktisch Alkoholiker.
Definitiv. Also nicht faktisch, sondern definitiv.
Ja.
Da gibt es unterschiedliche Meinungen und an dieser Stelle muss ich dir auch sagen, schau, ich bin kein ausgebildeter Suchtexperte.
Nein, aber du bist ein ehemaliger Betroffener und du hast dir sehr viele Gedanken über das gemacht, oder?
Genau.
Das nimmt mich Wunder. Wie siehst es du?
In meiner Wahrnehmung hast du dann ein Alkoholproblem, wenn du nur schon gedanklich dich jetzt festhebst, heute Abend feines Essen und eine Flasche Wein dazu. Dort fängt das Problem schon an.
Mhm.
Also
wenn das Essen kombiniert ist mit dem Alkohol, also wenn man
sich wenn das ein Muss ist, ja. Also ja. Wenn man nicht einfach sehr fein kann kochen zu Hause und sagen, hey, man könnte ganz so gut ein feines Kombucha oder Sprudelwasser dazu nehmen, dann finde ich es schon schwierig, dass Wein und Alkohol in der Gesellschaft einen berechtigten Stellenwert hat als Getränk. Ob das Kulturgut ist oder nicht, da habe ich meine ganz klare Meinung dazu. Das muss man nicht hinterfragen. Und die Schweiz braucht ja auch die Alkoholindustrie. Ich bin auch nicht der Moralapostel, der sagt, du sollst nichts trinken. Was ich möchte vermitteln, ist einfach der Grad zwischen ich geniesse mal ein Glas Wein, bewusst zu ich brauche die Substanz. Der Schwellenwert ist unfassbar klein.
Hast du das Gefühl, dass die Leute wissen, ob sie es brauchen oder nicht? Ich überlege jetzt für mich.
Mhm.
Ich kann sehr gut tagelang, wochenlang ohne Alkohol.
Mhm.
Ich bin auch mit einer Frau zusammen, die eigentlich praktisch keinen Alkohol trinkt. Das macht es ein bisschen einfacher. Aber ich bin jetzt gerade von einem Jungswochenende zurückgekommen.
Ich habe es gesehen auf Instagram. Du warst gut am Skifahren gewesen.
Und dort ist es natürlich tatsächlich so, dass wenn man dort nicht mittrinken würde, dass man dann ein bisschen aus der Reihe geht. So. Und ich persönlich finde dann auch, das ist jetzt einfach ein Wochenende. Und dann ist das eigentlich wieder mal vorbei, oder? Aber ich habe mich dann so gefragt, jetzt im Hinblick auf unser Gespräch, ab wann wird das problematisch, oder?
Die Abhängigkeit, das ist so individuell und ich finde es auch extrem schwierig, um pauschalisierte Richtlinien zu haben.
Mhm.
Grundsätzlich ist jeder Tropfen Alkohol schädlich. Punkt. Grundsätzlich musst du dir bewusst sein, dass du, wenn du Alkohol konsumierst, eine Droge konsumierst. Und ich glaube, da fängt es eben genau an. Alkohol wird in unserer Gesellschaft per se nicht als Drogen angeschaut.
Mhm.
Sondern eben als Genussmittel, als es gehört dazu. Und das ist das Kernproblem. Ich meine, ein spannender Gedankengang. Jetzt musst du dir mal überlegen, was würde passieren, wenn du jetzt in ein Restaurant gehst, Fine Dining, und anstatt ein Glas Wein in deinen Hosensack für Schlangen, dir allein Koks auf den Brotteller legen, die schnupfen und das würden alle machen.
Ja, gerade letztens ein Interview gehört von einem Model, der erzählt hat, wie das in New York gegangen und gegeben ist. Aber natürlich hinter dem Vorhang.
Ja.
Aber ja.
Aber du weißt schon fast.
Völlig absurde Vorstellung.
Genau, aber das ist genau das, was es ist, klar, jetzt kannst du sagen, ja, Herr Bär, aber du stellst jetzt Alkohol mit einer anderen Substanz gleich, wo vielleicht gar nicht gleich ist. Am Ende des Tages sind beides psychoaktive Substanzen mit anderen Wirkungsgraden. Das ist das, wo die Gesellschaft noch nicht sieht.
Mhm.
Oder wo man vielleicht auch nicht möchte sehen, weil es halt kulturell verankert ist. Und wie als Kulturgut, in einem gewissen Sinn, ja. Früher, vor Hunderten von Jahren, war Wein ein Zahlungsmittel. Da hat man mit Wein Schuld tilgt. Aus dem Aspekt heraus, Wein ein Kulturgut, ja. Die Frage ist nur, ist der Begriff in der heutigen Zeit noch gerechtfertigt oder nicht?
Also ich möchte nachher mega fest in deine Geschichte eintauchen. Es gibt den Dry January.
Ja.
Wo man immer, so, wo man immer, wenn man es ausspricht, das halbe Gefühl hat, man ist schon halb besoffen, weil man es nicht richtig kann, Dry January
ausspricht. Das ist tatsächlich so, ja.
Also der trockene Januar. Es gibt einen Jugend und einen Gen Z, wo viel weniger Alkohol trinkt. Was fällt dir gerade auf im Moment, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt? Also ich persönlich, das ist natürlich wirklich eine persönliche Evidenz. Ich kann das nicht bestätigen, aber ich merke, dass der Dry January viel mehr Leute machen, das auch schon. Mhm. Und eben, dass es viel grösseres nicht-alkoholisches Angebot gibt in den Restaurants und auch in den Bars. Und es gibt das grosse Barsterben, wo man ein paar Jahre früher schon mal darüber diskutiert hat. Merkst du, dass wir uns da irgendwo als Gesellschaft neu mit hier entwickeln?
Hey, definitiv. Also eben vor allem die Generation, die du jetzt gerade angesprochen hast. Man redet von einem bewussten Lifestyle. Man möchte bewusst auf Drogen verzichten. Das ist ein schöner Wandel, finde ich. Und das, jetzt reden wir von der jüngeren Generation, oder? Mhm. Ist ja mega schön. Also wenn die so weitermachen, dann werden auch die Gesundheitskosten über die Jahre jetzt wahrscheinlich dann ein bisschen runtergehen. Mhm. Aber die Frage ist, was ist mit unserer Generation? Findet dort ein Umdenken statt oder eben nicht? Das ist die grosse Frage. Und so einen Aktionsmonat, Dry January, vom Blauen Kreuz initiiert, ist wirklich eine tolle Gelegenheit, um mal zu schauen, habe ich das im Griff? Ich sage jetzt ganz böse, wenn du während dem Dry January merkst, das Bierli wäre jetzt eigentlich schon geil. Und der Gedankengang wiederholt sich. Oder du fängst sogar irgendwie vielleicht mal an zu zittern. Vielleicht schwitzest du in der Nacht einmal.
Weil du keinen Alkohol getrunken hast.
Weil du keinen Alkohol getrunken hast. Dann ist das ein Monat, wo du eigentlich sollte die Augen öffnen und sagen, hey,
Genau. Und wir haben es eben vorher, du hast vorher mit einer mit dem Kokain verglichen und dann habe ich dann also gedacht, ja, es ist ja immer die Dosis macht das Gift, aber du wirst es eigentlich radikaler sehen. Du sagst, grundsätzlich ist jeder Tropfen Alkohol einer zu viel.
Also das sage nicht ich, das sind WHO-Richtlinien, die rausgegeben worden sind. Und ehrlich gesagt stütze ich die Meinung aufgrund von meiner persönlichen Erfahrung.
Ja. Und ich persönlich habe jetzt immer das Gefühl gehabt, sobald du eben, so wie du jetzt gerade beschreibst, allein das Bedürfnis überkommen und eben vielleicht ein bisschen schwitzen und ein bisschen nicht gut schlafen, dann wird es problematisch. Aber solange ich irgendwie im sozialen Kontext etwas trinke, wie wir es in der Schweiz eben noch gerne machen, im Sozialen, mit Freunden, irgendwie eben im Ausgang oder an einem Wochenende, dann ist es schon okay.
Dann ist es schon okay. Also du merkst ja gerade selber an deiner Aussage, dass das okay mit riesen Anführungs- und Schlusszeichen dargestellt wird. Weil du könntest ja genauso gut den Ausgang und dir ein Coca-Cola bestellen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, oder? Wo ich mega schwer hoffe, dass meine Offenheit irgendwie wie etwas kann auslösen oder dass man es vielleicht mal aus einer anderen Perspektive anschaut. Mhm. Ich bin wirklich der sagt, wenn du ein, zweimal im Monat das zweite eine gute Flasche Wein aufmachst und das kannst du geniessen bei einem tollen Gespräch, da spricht doch nichts dagegen. Die Dosis macht das Gift, ja. Das Problem ist einfach, dass sich die Leute nicht bewusst sind, wie schnell sich die Dosis kann erhöhen, schleppend, unmerkbar.
Mhm. Wie schnell ist es bei dir gegangen?
Bei mir hat sich das über Jahre manifestiert. Ich habe also meine ersten Erfahrungen so mit 14, 15 gemacht. Dosenbier.
Mit Kollegen?
Mit Kollegen, aber auch sehr früh schon allein.
Das ist interessant, oder? Du schon sehr früh allein für dich irgendwo eine Dose Bier auftrieben hast, weil du gekauft hast, es noch nicht können. Mhm. Und dann das für dich getrunken hast. Magst du dich erinnern an die Zeit? Du beschreibst sie in deinem Buch.
Mhm. Vorweg muss ich vielleicht sagen, dass meine Geschichte per se nichts Spezielles ist. Es könnten 250'000 so Bücher da liegen. Und das ist das Traurige. Das ist jetzt einfach eine davon.
du sagst 250'000, ich habe schon 300'000 Alkoholabhängigkeitserkrankungen in der Schweiz gelesen.
Ja, so wie ich jetzt, die letzten Zahlen, die ich jetzt wieder gesehen habe, sind 250'000, aber eben Dunkelziffern sicher nicht mit eingerechnet. Also,
ja, ja.
Da jetzt irgendeine Aussage machen, wo einen Halt hat, finde ich auch schwierig. Aber
es sind einfach viele. Und wenn man dann die andere Zahl noch vom Blauen Kreuz liest, dass 1,7 Millionen Schweizerinnen und Schweizer einen problematischen und gesundheitsschädigenden Umgang haben mit Alkohol, oder? Und das ist das, was du jetzt gerade ansprichst. 1,7 Millionen Menschen.
Genau.
Dann muss man schon sagen, gut, wir haben schon ein Thema da.
Zurück zu deiner Frage. Ja, ich mag mich erinnern, wenn ich meine ersten Berührungspunkte hatte. Ich bin aufgewachsen in einer, ich sage dem komplexen Familienverhältnis.
Mhm.
Ich hatte eine Mutter, die sehr früh einen sehr schlimmen Autounfall hatte. Ich musste schon mega früh als Kind eigenverantwortlich lernen.
Weil sie einfach nicht geschafft hat.
Sie hat nicht können, weil es ihr schlecht gegangen ist.
Sie hat ein Schleudertrauma gehabt.
Mhm. Sie hat ein Schleudertrauma gehabt, wo sie dann mit Morphin die Schmerzen behandelt hat. Und auch dort ist halt eine schleppende Abhängigkeit von Morphin passiert. Das heisst, ich bin als junger Bub, 12, 13, bei uns sind die Heim Morphiumpillen in allen Farben wie Smarties in der ganzen Wohnung rumgelegen. Und ich habe probiert, auf sie zu schauen, so gut wie es geht. Bin aber natürlich ein Rebell gsi, wollte auch mein Ding machen. Ich war dort immer in einer Ambivalenz gsi zwischen fürs Mami da sein und aber gleich mein Ding machen.
Mhm.
Und Alkohol ist schon mega früh für mich ein Mittel geworden, zum Gedanken benebeln.
Also das schon in diesen jungen Teenage-Jahren.
Mhm.
Du hast gemerkt, okay, das Bier, der halbe Liter Bier,
der bringt mich oben runter.
Da geht es mir ein bisschen besser nachher.
Mhm. Dann muss ich nicht so fest an diesen Problemen umstudieren.
Man hat doch Bier gar nicht gern in diesem Alter.
Hey, ich habe das im Fall lustigerweise, das klingt jetzt wirklich blöd, aber ich habe das wirklich gern gehabt.
Von Anfang an?
Ja. Von Anfang an ist Bier für mich ein Mittel gewesen, das ich gern gehabt habe.
Mhm.
Ich bin aber schon immer auch, also weißt du, auch heute noch, ich bin eher so der salzig herbe Typ, wie jetzt da ultra der süß. Ich habe eine mega gute Kollegin, die macht unfassbar coole Torten und dort griff ich am liebsten gerne zu, aber sonst bin ich schon eher immer noch auf der salzigen Linie.
Mhm.
Und für mich ist das eine Flucht gewesen, eine Flucht von diesen Bildern zu Hause.
Deine Mami auf dem Sofa liegend, nicht können irgendwie am Alltag teilnehmen.
Genau.
Dein Papi hat es gegeben, aber sie haben sich relativ früh, also du bist relativ jung gewesen, als sie sich scheiden lassen.
Mhm.
Er hat sich dort nicht gekümmert.
Mein Papi, würde ich jetzt behaupten, ist immer so gut wie möglich da gewesen. Nicht mehr und nicht weniger.
Aha.
Ich bin wirklich sehr viel auf mich allein gestellt gewesen, was halt auch dazu geführt hat, dass du brauchst als junger Mensch Bestätigung. Du brauchst Anerkennung. Du wirst mal gerne in den Arm genommen werden. Und das hat mir extrem gefehlt. Und ich glaube, das ist wie so der Startschuss auch gewesen für, wenn ich so ein Buch schreibe, für eine traurige Biografie von einem 37-jährigen Schweizer.
Mhm.
Am Ende vom Tag.
Und so kaufst du dir in dem Fall so deine ersten paar Bier, zuerst im Freundeskreis, dann sehr schnell auch allein für dich. Und das ist das, was du meinst, mit es kommt sukzessiv immer mehr dazu.
Genau. Weil du gehst, also weißt du, tu dich mal selber probieren erinnern. Jetzt bist du hast jetzt am Wochenende bist du Skifahren.
Aha.
So. Jetzt bist du mit deinen Kollegen irgendwo in einer Après-Ski-Bar eins am Heben gewesen. Und dann ist das fertig gewesen und dann bist du heim. Bist dann direkt ins Bett oder bist dann heimgekommen und hast gefunden, boah, jetzt noch mal eine Hülse vor dem Schlafen.
Nie. Im Leben habe ich dann gestern noch wieder irgendwie ich bin dann wirklich, das ist eben auch so lustig, weil ich ja gewusst habe, dass wir uns heute treffen, habe ich mir dann so am Samstagnachmittag, also sind wirklich so Après-Ski und dann ist man dort in dieser Bar und dann trinkt man noch eins und dann kommt jemand und sagt, ja komm, wir nehmen noch eins. Und dann denke ich so, ja, eigentlich habe ich genug gehabt. Eigentlich mag ich jetzt nicht mehr. Aber natürlich nimmt man dann noch eins, weil eins haben wir immer noch genommen, oder? Der lustige Spruch.
Genau.
Und dann, weil ich eben gewusst, dass wir uns treffen, also denke ich, das ist eigentlich schon noch krass, oder? Du kannst, das braucht dann viel Kraft, sagen, nein, ich bin von draussen, das ist zu gut für mich. Mhm. Also logischerweise bin ich jetzt auch in einem Alter, wo das sehr gut geht. Also,
natürlich.
Verstehe mich nicht falsch. Aber ja, irgendwo durch, wir werden es dann ein bisschen lustig also, und so was auch immer. Und das gibt ja dann manchmal. Und ich finde das auch nicht, ich würde das auch nicht verurteilen. Ich verstehe dich und deine Botschaft extrem gut. Und gleichzeitig denke ich, ja eben, ich komme dann nicht heim und habe nachher nochmal Lust auf ein Bier.
Siehst du, und das war bei mir halt schon der Unterschied gewesen. Da bist du mal noch irgendwie mit Kollegen weg. Da bist du eigentlich schon voll gewesen. Und dann ist bei mir der Mechanismus, dass es dann einfach, wenn Flüssigkeit, dann Alkohol. Aha. Und so hat sich das bei mir über die Jahre manifestiert. Und das ist schleppend, schleichend. Klar gibt es dann den Moment, wo dir das bewusst wird, dass du weißt, okay, ich habe wirklich ein ernsthaftes Problem. Es ist nicht gesund, was ich jetzt da mache.
In welchem Moment und wann ist das genau passiert, wo dir das bewusst wurde?
Hey, ich glaube, so dort, wo es mit der Fotografie so ein bisschen angefangen hat, laufen. Laufen im Sinn von, das war die Foto Schweiz 2015, wo ich ein Reportage ausgestellt habe von einem Obdachlosen in Paris. Wo ich dann gemerkt habe, ich finde immer neue Wege, um den Alkohol in mein Leben zu integrieren. Das heisst, wie, du hast tolle Bilder gemacht, wo mir ein Glücksgefühl gegeben haben. So, zu viel Endorphin, wie bringst du die wieder runter?
Mhm.
Und auch dort ist der Alkohol dann halt ins Spiel gekommen, um das High-Gefühl, wo ja eigentlich per se gesund wäre, zu dämpfen, weil du das dann wie nicht vertreibt hast, um zu sagen, das kann ja nicht sein, dass das jetzt einfach nur alles, also weißt du, gut ist. Ich muss das wieder so ein bisschen oben runterbringen, ich muss mein Kopfkino abschalten.
Mhm.
Und so hat der Alkohol halt über all die Jahre überall, bei jeder Gelegenheit, seine Rechtfertigung bekommen. Und das ist,
also entweder ist es zum Benebeln gewesen,
zum Abschalten,
oder es ist eben zum oben abholen gewesen, weil du es nicht verlitten hast, dass es irgendwie gar gut ist.
Genau.
Was würdest du sagen, wie viel ist dein Charakter und deine Konstitution mitverantwortlich für den Weg und wie viel ist deine eigentliche Geschichte?
Also jede Suchterkrankung hat irgendwo durch einen Ursprung. Mittlerweile weiss ich das bei mir. Das ist sicher zurückzuführen auf ein Kindheitstrauma. Also im Grundursprung. Schlussendlich gebe ich aber trotzdem mir selber ein bisschen die Schuld, dass es so weit gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich habe jetzt gerade mit einer Suchtexpertin, die ein Buch geschrieben hat über Kokain, die Marina Jung, heisst Kokainjahre, geredet und sie hat mir am Telefon auch gesagt, Oli, du bist nicht schuld an deiner Abhängigkeit. Und ich sage aber gleich, ja, also du siehst da, auf einen Nenner zu kommen, ist extrem schwierig, weil eigentlich bist du für dein Verhalten verantwortlich. Das heisst, ich habe irgendwo durch unbewusst einen Entschluss gefasst, ich flöße meinem Körper Drogen ein. Der Entschluss ist irgendwann gekommen, unbewusst, und hat sich dann manifestiert, indem dass du merkst, hey, okay, das ist nicht mehr gesund. Und dann kommst du wieder nicht weg davon. Also weißt du, das ist ein Teufelskreis.
Mhm. Wer würde denn jetzt die befreundete Autorin von dir sagen, wer denn schuld ist? Gibt es das überhaupt?
Also, ihre Aussage ist jetzt tatsächlich wirklich die gewesen. Sie hat gesagt, Oli, du bist nicht schuld an deiner Sucht. Der Auslöser ist ein Kindheitstrauma. Eben, ich sehe das schon auch immer mehr, aber ich will mich auch nicht in einer Opferrolle sehen. Ich finde, wieso, Ich habe eine Eigenverantwortung und das ist das grosse Stichwort im Thema Alkoholkonsum, Eigenverantwortung. Mhm. Und ich finde, wie ich habe die nicht wahrgenommen. Punkt.
Und gleichzeitig denke ich auch, es ist so etwas Schwieriges in der Adoleszenzzeit, wo alles so extrem fragil ist.
Mhm.
Und wo mir Eltern in meinem Umfeld sagen, ja, wir können schon alles richtig machen die ersten 7 Jahre, wir können dem Kind schon sehr viel Liebe geben, aber es kommt eben dann nochmal zu die Zeit von dieser Adoleszenz, wo man irgendwie Sturm und Drang und dann irgendwie die Jugendlichen wie muss loslassen. Dann kann eben ganz viel anderes eben auch noch passieren. Was ist das Kindheitstrauma, von was du gerade redest?
Hey, schau, ich habe in der Recherche zu meinem Buch Unterlagen gefunden, respektive, ich habe gewusst, bei meinem Papi auf dem Estrich hat es noch eine Kiste mit Archivmaterial. Festplatten, Fotos, alte Schulhefter, ganz, ganz viele Sachen. Und ich wollte die einfach einmal bei mir wählen. Weil, als ich den Faden von meinem Buch hatte, ich bin akribisch durchgegangen, musst du dir vorstellen, mein Buch, ich habe es sogar dabei. Ich habe ein Notizbuch gemacht mit 1988, 1 Jahr alt, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Dann haben wir in jedem Jahr rausgeschrieben, was ist prägend passiert dort.
Mhm.
Und ich habe dann irgendwie einfach für mich gefunden, so irgendetwas weiss ich noch nicht. So ein Bauchgefühl, wo mir gesagt hat, Oli, du weisst noch nicht alles.
Mhm.
Und ich bin dann die Unterlagen geholt. Und die Schulhefter habe ich gewusst, das Archiv habe ich auch gewusst. Und dann hat es aber einen Ordner gehabt und in dem Ordner inne hat es ein Mäppli gehabt, das war mega unscheinbar gewesen. Protokoll, Handschrift von meiner Mutter. Ja, das war am Sonntagmorgen gewesen, 10 Tage nach meiner Mami, seinem ersten Todestag. Und da habe ich das Mäppli auftun und habe gefunden, es nicht mehr zu wundern, was da drin steht. Und ganz ehrlich, bin nach der ersten Hälfte von der ersten Seite kotzend auf dem WC gewesen.
Mhm.
Ganz detailliert möchte ich nicht reingehen, aber meine Mutter hat noch ein Papi, einen Partner gehabt, wo mich über 2 Jahre systematisch psychisch misshandelt hat.
Mhm.
Wir reden nicht von sexueller Misshandlung, von dem reden wir nicht. Aber ich kann dir ein Beispiel geben, einen Auszug, und zwar pünktli schmiss ihn gegen die Wand. Und da reden wir von einem 4-jährigen Kind. Aus dem Triptrap raus und Wandheizungsradiator.
Wahnsinn.
So, und jetzt muss ich natürlich schon fragen, warum hat dann ein junger Mensch ziemlich schnell Autoritätsprobleme bekommen? Insbesondere gegen Männer. Also das ist definitiv wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. Ich habe dem Herr in meinem Buch auch eine Notiz hinterlassen, weil mir das wichtig war.
Diesmal wird das damals wie festgehalten zum eigenen.
Also schau, wir reden von knapp 30 Seiten. Und sie beschreibt ihnen auch, dass sie unter Druck gesetzt worden ist und gar nichts hätte können machen. Und sie hat mir über all die Jahre, vor allem insbesondere am Schluss, wo es ihr ganz schlecht gegangen ist, immer wieder gesagt, Oli, es gibt noch etwas, was du noch nicht weisst in deinem Leben. Das hat sie mir über Jahre immer wieder gesagt. Und ich habe das immer belächelt. Ich habe mir so gefunden, ja, also mach kein Theater an. Jetzt weiss ich, was sie mir hat wollen sagen. Und dass eine Mutter mit dem Wissen hat müssen von dieser Welt gehen. Ich mutmaß mir nicht an, wie sie hätte müssen gehen.
Mhm.
Aber ich bin kein Millimeter böse auf meine Mutter.
Mhm.
Null.
Das spürt man mega, wenn man das Buch liest. Oder wie fest sie dir Halt gegeben hat, obwohl sie eingeschränkt war.
Sie ist ein absoluter Superman gewesen.
Mhm. Und trotzdem hat es immer wieder Momente gegeben, wo sie gesagt hat, hey, Oliver, das ist jetzt die letzte Chance und du kannst zwar noch mal bei mir wohnen, aber bitte hör auf trinken.
Hey, gehst du nach Airolo? wenn du in einer Abhängigkeit bist, und das ist halt ein weiterer Punkt, wo in meiner Geschichte vorkommt, ist, du verlierst Menschen, die dir etwas bedeuten, schleppend. Du fängst an, Menschen belügen und betrügen, die dir wichtig sind. Und ja, ich glaube, das ist so eine von diesen Konsequenzen, die auch heute noch nackt. So, ich kann mich bei extrem vielen Menschen können entschuldigen. Das ist auch angenommen worden, wirklich sehr breit. Aber mir tut das natürlich heute unendlich leid, zum dort nicht können, sage ich, bin jetzt mal ein vernünftiger Sohn und los auf dich und setz um, was du von mir verlangst. Du meinst es ja gut. Weißt du, ich meine, das tut mir heute rückblickend mega weh. Mhm. Aber Zeit zurückdrehen kannst du nicht
mehr. Mhm. Haben sich Leute abgewendet von dir?
Ja, definitiv. Ich sage jetzt mal, das ist ja kein Geheimnis und weiter auf die Familiengeschichte möchte ich nicht eingehen, aber das Verhältnis zu meinem Papi ist nicht mehr wirklich da. Auch zu meiner Halbschwester nicht. Und ja, ich glaube, mehr muss ich wie nicht sagen.
Du hast in deinen Teenage-Zeiten, in dem Fall, wenn du magst, noch mal zurückgehen, in dieser Situation, und jetzt müssen wir auch erfahren, was du für eine Vergangenheit hast, vor dieser Zeit relativ schnell zum Alkohol gefunden. Mhm. Und auch zum, wenn ich das nochmal darf so zusammenfassen, auch zum irgendwie dich selber ein bisschen vor dem distanzieren, was gerade alles läuft.
Genau.
Du bist allein mit deiner Mutter in dieser Wohnung gewesen und hast dich quasi immer mal wieder müssen ablenken. Und bist ja gar nicht gerne in die Schule, oder?
Oh nein. Schönes Thema. Schulsystem.
Du hast einen Kündigungsbrief geschrieben. Du hast die Schule gekündigt.
Yes.
Mit irgendwie 16 hast du irgendwie der Schule einen Brief geschrieben und gesagt, du kommst jetzt nicht mehr.
Genau. Ich hatte ein Einschulungsjahr gehabt. Das heisst, ich habe eigentlich meine obligatorische Schulpflicht habe ich in dieser dritten Oberstufe eigentlich schon gehabt. Und ich habe halt wirklich einfach rebelliert und habe dann wirklich so gefunden, ich mache jetzt einfach, ich komme mich alle mal, ich mache mein Ding, ich werde Fotograf. So. Und ich habe dann der Schulpflege eine Kündigung geschrieben, ja, also weißt du, das ist paradox heute. Und meine Mami hat die irgendwie im Delirium, da bin ich, habe ich es dann halt manchmal auch ein bisschen ausgenutzt, hat sie die irgendwie unterschrieben und so hat nachher alles ein bisschen einen anderen Lauf genommen, wo ich nicht stolz bin drauf. Also überhaupt nicht, weißt du. Aber ich glaube, wäre das totsmal nicht passiert, wäre alles andere nachher nicht so gekommen, wie es jetzt gekommen ist.
Mhm. Und die Schule hat damals einfach gefunden, okay, gut, ja.
Hey, es ist dann ein Beistandschaft errichtet worden. Lustigerweise habe ich mit dieser Frau heute wieder Kontakt. Sie ist mein absolut grösster Fan, das ist so herzig. Und man hat dann aufgeleist, dass ich in so ein Lernwerk gehe. Das war so eine Integrationsstätte für Leute ohne Einkommen und quasi ohne berufliche Perspektive. Das ist wie so ein Massnahmenzentrum. Ich weiss es doch auch nicht mehr. Mhm. Ja, und wenn du natürlich so ein hyperaktiver, kreativer Mensch in einen Betrieb steckst, wo wieder System ist, wo wieder Logik Vorrang hat vor Kreativität, das kommt nicht gut. Mhm.
Was hätte die Schule nicht können geben? Warum hast du so rebelliert gegen die Schule? Du bist im Kanton Aargau aufgewachsen. Mhm. Das Dorf heisst Stilli.
Genau, Stilli. So
das ist gerade in der Nähe von Bruck, oder?
Genau, und das ist irgendwie so ein 250, 300 Seelendörfli. Und eben, wenn in Stilli irgendwo ein Briefkasten in die Luft gesprengt worden ist, dann hätte es irgendwie drei Leute im Dorf können sein. Also weißt
du, und du bist einer von denen.
Definitiv. Sorry für die Briefkasten.
Also man hätte dich gekannt im Dorf.
Ja, nicht unbedingt positiv, muss man an dieser Stelle natürlich erwähnen. Und auch wenn ich jetzt lache, es ist jetzt einfach es ist so, ja.
Ja, wie muss man sich das vorstellen? Ich konnte das noch nicht ganz fassen. Bist du denn ein Einzelgänger gewesen? Mhm. Also du hast ja gar keine grossen Freundeskreise gehabt in dem Moment. Du hast das alles allein gemacht.
Hey, ich hab schon Kollegen gehabt, vor allem so beim Skateboardfahren. Wir haben da so unsere Klicken gehabt, wo wir geskatet sind. Wir haben dort auch. Ja gut, jetzt, das ist Jahre her, das ist mega lustig. Es hat so eine Bauzone gegeben, wo einfach die Strasse teer war und wo Häuser im Entstehen sind. Mhm. Und zum Skaten brauchst du irgendwie so ein Böckchen, wo du draufkumpen kannst und pipapo. Und das hat man eigentlich früher immer aus diesen gelben Schalttafeln gebaut. Mhm. Und jetzt musst du dir das geben. Wir sind dort das Dritte. Sind wir am X dort auf Baustellen gehen Schalttafeln klauen, sind aus anderen Ende vom Dorf gefahren, haben das Zeug dem Kollegen unten in der Garage oben angeschnitten, unsere Curbs und das Zeug bauen und haben dann die fertigen Sachen mit den geklauten Schalttafeln wieder dort hinterher tun. Hast du das Gefühl, es hat jemals irgendjemand etwas gesagt?
Es ist einfach, ja, es ist geduldet worden.
Es ist wie geduldet worden. Und ich glaube, die Leute haben damit gefunden, so, okay, lieber skatet, wie das eben dann ihr Bier da oben liegen lassen oder ja, was auch immer.
Ja.
Und das ist eigentlich so, eben, heute, da muss ich wirklich retour lachen, das war eigentlich so eine schöne Zeit gewesen, wo ich mich mag daran erinnere. Aber im kollegialen Umfeld bin ich jetzt nie der gewesen, oder nie die erste Wahl.
Von den Leuten?
Ja. Also auch, weißt du, in der Schule, im Turnen oder so. Also definitiv, so der Bär hat man zuletzt gewählt.
Mhm.
Immer.
Mhm.
Oder in der Pause, das berühmte Kindermobbing. Wir haben so eine, in der Schule Rüfenach hat es so eine ganz grosse Rabatte. Ich weiss nicht, wie viel Mal, dass ich die Rabatte da abgeflogen bin, einfach von der höchsten Stufe, die sie gefunden haben. Hey, der ist leicht, den kann man dort abschwingen. Und das hat natürlich auch viel mit dir gemacht.
Mhm.
Ich habe mich gefühlt wie so ein Spielball eigentlich immer.
Und hast du den Halt gesucht und nicht gefunden oder hat dich das gar nicht interessiert?
Hey, ich glaube, ich habe dort von sehr früh auch resigniert, mit Halt zu finden, weil ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, ich habe jemanden, der mir Halt gibt. Das ist die Droge.
Das ist der Alkohol. Mit 16 hast du den Kündigungsbrief geschrieben. Deine Mami hat im Delirium unterschrieben. Das ist in dem Fall auch so ein Bild, oder, wo mir jetzt gerade bewusst wird. Also du kommst viel heim und du musst selber schauen, dass du irgendwie etwas zu essen auf dem Tisch hast und musst deine Mami noch pflegen nebendran. Und dann bist du ausgezogen.
Meine Mutter ist dann in Thurgau rausgezügelt, irgendeinmal.
Mhm. Am Bodensee?
Am Bodensee. Sie ist auch dort aufgewachsen und hat einfach Heimweh gehabt. Und dann ist halt das passiert, was wirklich schwierig war. Dann hast du einen Teenager, der eine Identitätskrise hat, der rebelliert. Du selber bist krank, hast resigniert, musst dich vielleicht irgendwie abgrenzen und dann wird das Kind zum Spielball. Dann ist sie raus. Ich bin dann übergangsweise bei meinem Papi gewesen und eben, das war ganz eine andere Welt beim Papi. Es war Verständnis für mich als Person, ja. Es war aber einfach immer wieder, Oli, du musst in das System hineinpassen.
Mhm.
Du machst jetzt eine Lehre.
Mhm.
Ja, und dann habe ich KV-Lehre mit dem beworben. Ich habe irgendwie nach 3 Monaten geschmissen. Da bin ich 17 und dann bin ich vor der Papi angestanden und habe gesagt, weißt du was, ich ziehe jetzt aus, Punkt. Ich ziehe auf Arbo und ich habe dort eine Wohnung gefunden, ziehe zu Mami und dann bin ich auch nicht fair gewesen zu ihm. Also dort habe ich natürlich gewusst, irgendwo gibt es eine Unterhaltspflicht. Und einfach gefunden, ich ziehe jetzt dort aus und gehe in die Wohnung. Bam. Und rückblickend ist das der Anfang vom Ende gewesen.
Weil dort wie keine Instanzen mehr auf dich geschaut haben.
Genau. Also ab dort kannst du wirklich sagen, komplett selber in der Hand gehabt und nicht mehr gesehen.
Kannst du mal so einen Tagesablauf beschreiben? Wie ist das?
Hey, also gell, am Morgen, ich bin dort in der Wohnung gewesen, am Morgen irgendwie aufgestanden, dann irgendwie mehr schlecht wie recht etwas an einer Homepage rumgegusselt. Irgendwie vielleicht noch ein, zwei Telefon probiert zu machen, schauen, dass ich irgendetwas kann fotografieren kann. Sei das eine Privatperson oder irgend whatever. Es muss ja wie Geld reinkommen. Mhm. Und dann habe ich da so meine, weiss doch nicht, 50 100 Franken Aufträge gehabt, wo natürlich Cash zahlt. Und das ist das Gefühl, was habe ich mit dem Geld gemacht?
Ja. Wahrscheinlich bist du Alkohol kaufen.
Genau.
Und dann ist ja die Zeit gekommen, davon, ab wann merke ich mir so, oder ab wann, weißt du, so, dass es, du hast vorher gesagt, der eigentliche, zum ersten Mal richtig gemerkt hast, dort, wo im 2015 bei der Foti Schweiz irgendwo versucht hast, den Alkohol auch zu anderen Anlässen wie
irgendwie zu integrieren.
Aber in dieser Zeit, in dieser Jugendphase, wo du allein wohnst und dann eben jedes Kleingeld dann für Alkohol ausgibst, was ist?
Dort bin ich einfach schon voll in der Abhängigkeit gewesen.
Und das ist dir bewusst gewesen?
Zu dem Zeitpunkt empfand ich, glaube wie noch nicht wirklich, nein.
Mhm.
Aber das ist natürlich dann wirklich die volle Abhängigkeit gewesen, sprich Suchtdrang, sprich Beschaffungsdrang. Dann bist du in dem Teufelskreis drinnen und ab dann ist dann halt so weit gekommen, dass ich mehr und mehr realisiert habe, hey, das geht ja eigentlich nicht. Nur komme ich nicht aus der Sucht raus. Gleich muss ich produktiv werden. Und jetzt, wie baust du das auf, dass das funktioniert?
Wie wird man eben zum funktionierenden Alkoholiker?
Hey, voilà.
Vielleicht noch zwei Fragen zu deinen Teenage-Zeiten. Das hat ja auch einen coolen Charakter, in Anführungszeichen.
Mm-mm.
Also wir sind als Teenie, haben auch ein bisschen zu denen über und rauf geschaut, die sich selbstständig, natürlich, es ist hochtraurig und problematisch, ja. Natürlich, im Nachhinein. Aber zu den Zeiten als Teenager findest du ja, ist ja der Oliver vielleicht auch noch der cool, der sich nichts sagen lässt, der die Schule könnte, der einfach geht.
Mm.
Wie fest hast du dich dort teilweise auch cool gefühlt?
Hey, klar hast du dich dort irgendwo durch. Also es ist, glaube ich, nicht nur cool fühlen, ist das falsche Wort. Ich glaube, es war mehr gewesen, ich habe gemerkt, dass ich Kontrolle kann übernehmen und das System umgehen.
Mm.
Das war das, was ich sicher realisiert habe. Aber cool, cool finde ich im Fall falsch.
Mm.
Ich glaube, es hat sich einfach sehr früh eine Vision manifestiert. Und die Vision war, eines Tages kennt man meinen Namen als Fotograf.
Mhm.
Und ich schaffe das ohne Fotografenlehre. Ich ziehe es einfach durch, auf Bügen und Brechen. Und wenn du das jetzt mal in Kontext stellst zu der Sucht, dann kannst du sagen, okay, das ist recht bemerkenswert, dass das geht, aber es ist eben auf der anderen Seite auch himmeltraurig.
Bemerkenswert, dass es geht, so weit zu kommen mit so viel Alkohol.
Ja, also nein, nicht so, sondern mehr bemerkenswert, dass der Wille da war, um an dieser Vision zu arbeiten, egal welche Umstände dein Leben beeinflussen. Auch wenn so eine Sucht da ist, um zu sagen, okay, die Sucht ist ein Teil vom Oli, Fotografie ist der andere.
Ja.
So.
Warum hast du bekannt werden?
Ich glaube, das hat sehr, sehr stark damit zu tun, dass eben die Aufmerksamkeit, die Liebe schon früher einfach nicht in dem Ausmaß gekommen ist, wo ich sie jetzt persönlich wahrscheinlich gebraucht hätte.
Ja.
Also sprich eine Kompensation.
Was hat dir damals geholfen?
So eine schöne Frage. Ich bin vor zwei Wochen mit meinem alten Oberstufenlehrer kurz Mittagessen. Der hat mein Buch auch gelesen. Und er hat mir genau die gleiche Frage gestellt. Er hat gesagt, was hätte man müssen machen, dass der Oli auf den richtigen Weg kommt? Und dann habe ich gesagt, look, ich glaube, es sind zwei Lösungsansätze, die da hätten müssen sein, und die sehe ich heute erst. Gell? Ich glaube, wenn man mich dort mal nach dieser Kündigung polizeilich abgeholt hätte und einfach mal zwei Wochen eingesperrt hätte, ich glaube, dann wäre etwas passiert. Und wenn dann nichts passiert, dann ist er wirklich, um es im Bierdeutsch zu sagen, Hopfen und Malz verloren. So. Ansatz 1. Ansatz 2. Wenn man als Lehrer, und da hat sich jetzt mein Lehrer einen mega Vorwurf gemacht, wo ich ihn aber musste schützen und sagen, das ist nicht ihr Fehler. Wenn ein Lehrer das Potenzial falsch sieht und man dort nicht aktiv fördert, ist es halt vielleicht auch schwierig. Also ich hätte mir, glaube ich, dort gewünscht, dass man vielleicht die visuellen, künstlerischen Fähigkeiten gesehen hätte und man gesagt hat, okay, man schaut jetzt, dass man via Stipendium, dass man da alle mal in einen künstlerischen Vorkurs bringt. Mhm. Weißt du, wie so System, aber gleich wieder ein sehr breites System und sehr experimentierfreudig.
Und begleitet, oder?
Genau. Ja, ich glaube, das sind Annahmen.
Ja, klar. Aber hast du dich teilweise wie vom System ein bisschen verlassen gefühlt?
Nein, ich hab gewusst, dass das System, so wie es da ist, dass ich mich mit dem nicht abfinden kann. Dass ich mich nicht zugehörig fühle.
Also das System ist da und du bist auf der anderen Seite.
Genau.
Und bist eigentlich
eine völlig verzogene Wahrnehmung. Weißt
du? Ja.
Es ist wie so, heute sehe ich es wirklich anders und denke auch so, hey, nein, also warum bist du jetzt mal nicht an das Vorstellungsgespräch? Ich hätte ja ein Vorstellungsgespräch gehabt bei meinem renommierten Fotograf. Ich bin einfach nicht gegangen, ich bin an die Aare saufen und lustigerweise auch mit dem Hannes. Ein Kontakt hat mir x Jahre später angerufen und gesagt, du bist so ein Glohmann, ich hätte dich genommen. Aber wenn ich heute sehe, was du machst, dann ist es wie so gut. Ich wüsste jetzt auch nicht, was du nachher beibringen kannst. Aber auf das bin ich nicht stolz.
Aber du hättest wegen dem Vorstellungsgespräch oder wegen dieser Lehre wahrscheinlich nicht aufgehört, Alkohol zu trinken.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Ja. Du hast gesagt, sobald du die Kamera in der Hand gehabt hast, hat das wie ein Safe Space gegeben für dich. Du hast etwas durch die Linse können anschauen und du hast dich dann auch viel mehr zuhause gefühlt in dem Moment.
Ich habe mich viel mehr zuhause gefühlt hinter der Kamera. Das ist immer so, die Linse zwischen mir und dem Objekt zu haben oder der Welt, hat mir so die Sicherheit gegeben, ich bin gar nicht in dieser Welt.
Du bist gar nicht in dieser Welt, sondern du schaust beobachtend auf diese Welt.
Mhm.
Du hast wieder die Distanz.
Ja, und jetzt kannst du sagen, hey, das hat irgendwelche schizophrene Zeug wahrscheinlich in der Psychologie. Ich weiss es nicht, aber...
Es erinnert mich gerade an ein Gespräch, das ich mit einer befreundeten Journalistin hatte, die in Gran Montana war.
Mhm.
An dieser Silvesternacht, beziehungsweise nach dieser Silvesternacht. Und Berichterstattung gemacht hat von dem furchtbaren Brand und den verletzten Menschen. Und gesagt hat, sie hat genau mit der Kamera dazwischen eben den Abstand gehabt, den sie gebraucht hat, um dort zu funktionieren. Und über sie ist dann so reingewaddelt, wo sie wieder daheim war und die Kamera wie nicht mehr in der Hand hatte und dann irgendwie quasi wieder zurück in die Realität gekommen ist.
Mhm.
Macht das für dich Sinn? Oder beziehungsweise ist das etwas, wo dir auch so gegangen ist? Du hast wie können, eben, du bist wie mit völligem Abstand mit debei gewesen und hast können neu anzoomen, obwohl du nicht
ja, anzoomen, anschauen. Und ich habe schon immer gern, eben die unbequemen Bilder, die habe ich eigentlich gern gemacht. Weil ich einfach gefunden habe, ich will genauer anschauen.
Was sind das für unbequeme Bilder gewesen?
Eben zum Beispiel die Geschichte mit dem Giuseppe hätte geheissen, in Paris, der obdachlose Taubenmann. Oder ich bin auch einmal auf Paris gereist und habe Weihnachten auf der Straße von Paris verbracht. Für das Magazin Seiten habe ich einen Crack-Konsument porträtiert. Bei der Beschaffung, beim Konsum, auf dem öffentlichen WC. Also wirklich halt die harten Sachen, die man nicht gerne anschaut.
Bist du durch deine Abhängigkeit näher an die Leute angekommen? Oder anders?
Hey, ich glaube, so in dem Bereich, alles, was so in den Bereich Sucht reingeht und vielleicht Obdachlosigkeit und Hilflosigkeit, ja. Weil einfach die Identifikationsschwelle fürs Gegenüber halt extrem hoch war. Und eben auch dort, ich meine, weißt du, auf diesen Reportagen, da habe ich Bier getrunken. Also ich meine, da bin ich nicht Auto gefahren, nicht immer mit der ÖV. Ja, dort hat das für mich dazugehört.
Hm. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Also bist du immer mit einer Bierdose irgendwie im Rucksack unterwegs gewesen und hast eigentlich statt Wasser hast du immer einen Schluck Bier genommen?
Das nicht. Eben, das ist genau der Teil vom funktionalen Alkoholiker. Du schaffst den ganzen Tag durch den Suchtdruck. Der wird von Stunde zu Stunde zu Stunde grösser. Du schaffst dann natürlich schnell, effizient, weil du weißt, okay, Feierabend ist in Sicht und dann weißt du, okay, jetzt muss ich noch heimkommen, nüchtern, mit dem Auto. Ich bin nie unter Alkoholauto gefahren, nie.
Mhm.
Ich habe aber gewusst, sobald ich das Auto zu Hause abstelle, it's my time. Und ab dann kein Halten mehr. Dann ist nur noch, dann ist, sind Beziehungen egal gewesen, soziale Kontakte egal gewesen, dann ist einfach nur meine Sucht befriedigen. Nichts anderes.
Allein.
Oder auch in einer Partnerschaft. Das ist mir dann wie egal gewesen.
Ja. Und dann relativ auf Zug, abschletzen?
Ja, einfach so die ersten paar sehr schnell, dass einfach der Körper merkt,
da kommt etwas.
Die Droge kommt und so die Lichtruhe tritt ein und nachher ist das Tempo natürlich schon reduziert worden, aber ab dann war der Mekano gewesen, also einmal angefangen, ich habe nicht das Wasser getrunken zwischendurch oder einen Kaffee oder irgendetwas, das war einfach Alkohol gewesen.
Mhm.
Bis ins Bett. Punkt.
Und was hast du währenddem gemacht?
Bilder bearbeitet.
Geschafft.
Ja.
Das ist ja das Funktionierende.
Ja.
Und interessant finde ich schon auch, dass man irgendwie das Bild hat, wie du ganz am Anfang erzählt hast, von dem Typ auf dem Bänkli, wo irgendwie eben nonstop am Bier, an der Bierdose hängt. So ist es nämlich nicht. Es ist effektiv knallhart arbeiten und dann den Zug am Körper spüren und dann das wieder reinlassen und das jeden Abend.
Genau, und das ist nachher der Teufelskreis, oder? Du befriedigst am Abend oder dann, wenn es die Leute nicht sehen. Weißt du, wenn ich keinen Job hatte, wo ich irgendwie rausgehen für ein Shooting, wenn es jetzt einfach Arbeit war, wie Bilder sortieren, Offerten schreiben und so. Da habe ich am Nachmittag am Eis habe ich mir eine Flasche Weissi aufgemacht, Weissiglas.
Mhm.
Und da habe ich so, also, das war völlig normal gewesen. Weil ich gewusst, okay, ich sehe heute keinen Kunden.
Mhm.
Was die Heil läuft, ist mir egal. Das ist mega traurig. Sehr egoistisch.
Mhm.
Und ich habe mir dann aber immer am Abend können sagen, du, ich habe ja geschafft.
Genau. Also, ich habe zum ersten Mal Erinnerungen an den Alkoholmissbrauch, der öffentlich gezeigt worden ist bei OC California. Magst du dich an die Serie erinnern?
Hey, nein, ich bin im Fall ganz, ganz schlecht in Sachen Serien schauen.
Das war meine Jugendserie. Ich war einfach so Kalifornien-Fan und OC California ist so ein bisschen um das Leben gegangen. Und dort ist die Mutter ist immer mit einem Flachmann unterwegs und Wodka drin. Weil, und dann haben wir uns das, da habe ich zum ersten Mal gecheckt, wenn du Wodka trinkst, schmeckst du es nicht. Wie ist es denn beim Bier und beim Wein?
Hey, das schmeckst
du. Das schmeckst
du? Ganz klar. Also, das schmeckst du. Darum habe ich es wirklich auch probiert, tunlichst zu vermeiden, jetzt in einer Studiosituation. Es hat Studiosituationen gegeben. Wenn jetzt zum Beispiel ein KMU-Shooting, dann möchte ich mich an eins erinnern, das war ziemlich gegen den Schluss gewesen. Da bin ich mit dem Zug von Oerlikon auf Uster ins Studio und dann habe ich gewusst, ich habe heute ein KMU-Shooting und Das wird wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig. Gut, was machst du? So ein Brösi zum Auflockern. Easy. Ja, und dann habe natürlich auch ich mit angestoßen.
Mhm.
Aber halt nicht nur angestoßen. Also, ich bin dann wahrscheinlich schon eher auf der Schiene gsi, wo auch für einen Kunden jetzt nicht mehr unbedingt cool war.
Aber die haben das nicht gemerkt.
Oder nichts gesagt.
Hat nie jemand etwas gesagt?
Hey, mal, ich hatte schon Stimmen im Umfeld, also im Umfeld gehabt, die gesagt haben, so, hey, es ist nicht gut, was du machst. Aber eben, solange dass du selber nicht an dem Punkt bist, wo du sagst, ich will etwas ändern, ist dir das egal.
Ja. Bist du auch hässig geworden, wenn dir die Leute gesagt haben, du bist ein Alkoholiker?
Hey, ich glaube, ich habe schon, also hässig ist falsch, aber ich konnte dann sehr schnippisch können reagieren und irgendwie so finden, das ist deine Meinung, ich sehe das anders.
Mhm. Du hast ja mit ganz Grossen zusammengearbeitet. Du hast zum Beispiel mit dem Haftbefehl ein Video gedreht.
Hey, ja, die Haftbefehl-Geschichte.
Also weißt du, ich habe das noch interessant gefunden, oder? Er selber, der ja auch eine riesen Abhängigkeit gegenüber von Kokain hat, wie wir jetzt gerade kürzlich in dem Film können sehen.
Hey, die Haftbefehl-Story ist echt, ich glaube, eine von der schönsten jetzt, so rückblickend, vor allem auch, wo die Doc natürlich dann gekommen ist. Vielleicht kennst du den Sascha Wanner auch.
Mhm.
So. Touch the Air 2011. Dort bin ich dann als Oliver Bär Studios auftreten und wir haben dort so ein Festival-TV gemacht. Die Videos sind heute noch online. Der Sascha Wanner war dort dabei als Kameramann und dann haben wir dort unsere, wir haben immer gesagt, wir gehen ein bisschen juffeln. Das ist unser. Und dann haben wir dort einen Boogie kennengelernt. Der Boogie war irgendwie der Manager vom Flair. Dann hat der uns gesehen dort mit diesen Kameras rumsäckeln und der Sascha hat ihm dann die Footage, die wir gemacht haben, auf einer Festplatte gegeben. Und irgendwie zwei Wochen später kommt der Wanner, läutet mir an und sagt, du, der Boogie hat angerufen, der will, dass wir ein Hip-Hop-Video machen für einen deutschen Rapper, der heisst Haftbefehl. Und nachher sagt der Wanner, aber schau, ich habe keine Ahnung von Rap-Videos, da bist du der, der irgendwie knapp 40 Videos schon produziert hat, hast Bock drauf? Und ich so, ja, eh. Und dann sind wir mit dem Material auf Deutschland rausgefahren, auf Frankfurt. Sind dort angekommen, die haben das Drehbuch gehabt, der Boogie hat als Regisseur ein bisschen gewusst, was er öppe will. Der Wanner und ich haben die Kamera nicht genommen, wir haben die Footage gemacht, haben die Footage auf die Festplatte geladen, haben den Boogie die Hand gedruckt, der Boogie hat das Video geschnitten. Ja, und wo dann das Video halt, was rausgekommen ist, in der ersten Woche, das Originalvideo ist gar nicht mehr drauf, aber das hat in der ersten Woche 27 Millionen Klicks gehabt.
Ah ja, krass.
Und wir sind noch, also weißt du, wir sind dort am Set gewesen, der Wanner und ich, und wir haben uns beide angeschaut, so, Alter, was ist das?
Was ist es gewesen? Also, wie muss ich mir die Zusammenarbeit mit dem Haftbefehl vorstellen, oder beziehungsweise?
Hey, zu dieser Zeit, im Fall, ganz ehrlich, ich kann wirklich schöne Erinnerungen an die Begegnung mit ihm.
Mhm.
Ich weiss nicht, der Videoclip eben ist Jabos wissen, wer der Babo ist. Und es gibt doch dort die letzte Szene, wo die, wie kann ich, jetzt muss ich da schnell politisch korrekt das ausdrücken, wo die Sturmtruppen mit Sturmmasken und gefakten Pumpguns in den Dönerladen reingehen.
Mhm.
Und ich glaube, die lustigste Szene, wo es geht an dem ganzen Dreh, war, die haben ernsthaft das Gefühl gehabt, wir können mit Fake-Waffen und Sturmmasken in der Innenstadt von Frankfurt einen Videodreh machen und nichts bei der Polizei anmelden.
Oh Gott.
So.
Ja.
Das war die Situation. Es hat natürlich Anrufe von der Polizei. Und ich möchte mich erinnern, wie der Hafti vorne rausläuft zu der Polizei mit so einem Sixpack einen Bull in der Hand und einfach arschkalt dort steht. So, wollt ihr noch einen Bull? Hey. Ja, das ist die Haftbefehl-Geschichte, wo ich mit einem guten Freund zusammen haben dürfen machen. Und ich habe Sascha letztens gefragt, ich so, du, was haben wir eigentlich für das Video bekommen? Er sagt, ich glaube, wir haben im Fall nie Geld gesehen für das. Aber so, hey, das sind die Rock'n'Roll Times gsi.
Ja.
Wo dann halt wie, wo mein Drang gekommen ist, zum etwas reissen.
Ja.
So, und das ist natürlich mega cool gsi. Es hat auch sehr lang noch ein Making-of-Video gegeben, wo jemand anders gedreht hat, wo du mich und den Wander drin siehst. Das ist aber vom Netz genommen worden. Und als ich gehört habe, dass der Hafti einen Doc macht, habe ich dann gedacht, okay, wahrscheinlich haben sie den Content abgezogen, weil das Bestandteil von der Doc wird.
Mhm.
Ist aber leider unauffindbar. Und auch ein witziger Fun-Fact, ich meine, die Urheberrecht an diesen Bildern, und der Sascha Wanner und ich, hast du das Gefühl, wir sind jemals gefragt worden, ob die 3 Sekunden in dieser Doc gezeigt werden dürfen? Nope.
Ja.
Ist völlig okay. Ja, also, weißt, ich habe null Ego-Probleme mit dem.
Ja, aber klar, das ist natürlich dann so.
Nein, aber wir haben... Also, der Sascha hätte einfach müssen lachen und hat gesagt, also...
Aber was ich eben interessant finde, und ich kann mir das... Also das ist für mich so schwierig fassbar, dass du so einen Datendrang hast und gehabt hast, auch in dieser Zeit von deiner stärksten Abhängigkeit, oder? Und so viel dort geleistet hast, eben so viele Kundinnen und Kundinnen gehabt hast, so viele Musikvideos gemacht hast. Und gleichzeitig am Abend dich selber völlig verladen hast und aber am nächsten Morgen wieder aufgestanden bist und wieder Vollgas gegeben hast. Also ich meine, jeder, der auch schon mal ein bisschen über den Durst getrunken hat, weiss ja, das ist ja dann mit einem Kater verbunden und irgendwann dann mit einer gewissen Lethargie. Das hast du nicht gehabt.
Hey, mal natürlich, aber da sind natürlich relativ schnell so die bekanntesten und teilweise auch rezeptfreie Medikamente ins Spiel kommen, wie eben mal ein Ibuprofen, mal ein Bonstan, mal ein Aspirin. Und ich habe dort halt über all die Jahre auch eine Systematik entwickelt. Ich habe mir dann schon in der Regel, wenn ich es noch Kraft habe ich mir halt am Abend dann einfach noch ein Gramm Dafalgan reingehauen vor dem Pennen.
Ein Gramm?
Ja, ja.
Hm.
Und das geht dann schon easy besser am Morgen und dann rührst du nochmal nach und dann ja, hast du ein bisschen Kopfweh und bist vielleicht noch nicht gerade auf der Höhe, aber es hat dann gut gelangt, um relativ schnell erträglich können arbeiten und das ist mega traurig, all die Mechanismen.
Du redest von diesen verschiedenen Teufelskreisen, oder feiern, saufen, kotzen, weitermachen oder saufen, funktionieren, weitermachen, das ist immer so. Hat sich das damals schon so angefühlt, dass du hast gewusst, irgendwann muss, das kann nicht immer so weitergehen?
Hey, ich glaube, eben, das hat mega lang gebraucht, um die Erkenntnis zu haben, so, hey, jetzt ist wie, es wird nicht mehr gehen. Und ja, ich kann es bis heute irgendwie, weißt, noch nicht einordnen, was wäre, wenn. Oder hättest du den Absprung vom Alkohol geschafft, würde ich heute noch fotografieren, ja oder nein? Hätte ich überhaupt noch gleich viel Spass daran?
Mhm.
Ich freue mich jetzt extrem darauf, dass am 6. Februar die Vernissage von meinem Buch an der Foto Schweiz, dort, wo so ein bisschen meine Karriere als Fotograf angefangen hat, dass die dort aufhören mit einer coolen, grossen Sonderausstellung, wo man auch in den Rausch, in den Produktivitätsrausch multimedial kann eintauchen, dass ich das Kapitel so zutun darf. Aber die Fotografie im kommerziellen Sinn hat für mich keinen Stellenwert mehr.
Einfach, weil es zu fest mit der Abhängigkeit in Verbindung steht und du eigentlich das nur hast können mit Alkohol bewerkstelligen. Also genau. Du hast ja mal auch noch erzählt in einem anderen Interview, du hast immer... Oder nein, das ist doch bei deinem Buch. Du hast dann irgendwie auch, nachdem du aufgehört hast zu trinken, 1-2 Fotoaufträge angenommen und dann, wenn es in der Postproduktion darum gegangen ist, die Bilder zu bearbeiten, hat sich wie eine Automation eingestellt. Du hast wieder zum Weinglas überlangen,
genau.
Oder?
Genau.
Das ist eigentlich quasi ein Selbstschutz, nicht mehr zu fotografieren.
Nein, mit Selbstschutz... Nein, ich glaube, es ist wirklich ein bewusster Cut von einem Kapitel, wo einfach sicher gute Sachen hervorgebracht hat, wie es du angetönt hast. Ich bin mega fest dankbar mit allen tollen Menschen, die ich zusammenarbeiten durfte, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, für Bilder, die heute noch da sind. so zwei, drei. Man, das Bandbild von Pegasus, wo sie auf dem Sofa hocken. So, wow.
Mhm.
Also weißt du, das Schöne ist ja, dass die Arbeit noch da ist. Die Frage ist jetzt halt, wie schaut man sie an? In welchem Kontext?
Mhm.
Und für mich ist das Kapitel abgeschlossen und ich bin dankbar dafür. Und jetzt heisst es, führen schauen. Und ich verschreibe mich, ich habe das tagtäglich gesagt, wenn die Schweizer Gesellschaft mich als Gesicht von Sucht betitelt, dann habe ich mit dem kein Problem. Solange wir als Gesellschaft aufhören zu verharmlosen und anfangen zu reden,
ja,
dann hat das alles einen Sinn gehabt.
Ja, das ist schön gesagt. Und es wäre auch schön, jetzt schon fast zum Abschluss zu kommen, Ori. Ich würde aber gleich gerne, wenn du noch magst, würde ich gleich gerne noch zurückgehen, 10, 11 Jahre, 26.
Mhm.
Und dann noch eben einen zweiten grossen Moment in deinem Leben, in dem April 23, wo du wirklich aufgehört hast und dich selber dann schlussendlich in die Entzugsklinik gebracht hast. Mit 26 ist es dir so schlecht gegangen, dass du einen Tweet rausgelassen hast mit deinem eigenen Todesdatum.
Mm. Völlig betrunken.
Völlig betrunken. Also es ist so weit gegangen, deine Betrunkenheit ist so weit gegangen, dass du einfach dann auch Sachen hast wollen machen, wo du nüchtern nie gemacht hättest.
Also komplett unzurechnungsfähig.
Dort ist gestanden, Oliver Bär, 1988 bis 2014. Und irgendjemand hat das gelesen.
Ja. Und dann ist die Polizei vor der Hütte gestanden. Er hat mich mitgenommen, Kantonsarzt, Spital, Ausnüchterung, zurück ins Leben.
Zurück ins Leben. Wie hat man dann einfach wieder zurückgerührt?
Ich bin in dem Fall tatsächlich zurückgerührt worden. Aber auch ein bisschen auf eigenem Wunsch. Ich habe einfach gedacht, ich habe das im Griff, das ist zu blöd gelaufen.
Was ist denn blöd gelaufen? Also beziehungsweise, was hast du denn tatsächlich versucht umzubringen?
Hey, an dem Abend ist mir alles egal gewesen und eine Tablette auch nie eingerührt.
Ja.
Und also ich weiss nicht mehr, ob es 30 oder 90 Milligramm gsi ist. Ich weiss es nicht mehr genau. Es ist eine hohe Dosis. Es ist eine sehr hohe Dosis.
Aha.
Dort ist mir das erste Mal egal gewesen. So, der Club 27. Pff, don't care.
Und das spielt eben auch immer so eine Rolle, oder beziehungsweise schwingt er so mit. Wie kann man denn einem Alkoholabhängigen helfen? Oder dein Vater hat dir immer gesagt, hör doch auf, du kommst nicht in den Club 27, das heisst, du stirbst noch mit 27 wie die Amy Winehouse. Deine Mutter hat gesagt, hey, das ist jetzt die letzte Chance. Es hat andere in deinem Freundeskreis gesehen, die gesagt haben, ich glaube, deine zweite Frau hat gesagt, bitte trink doch ein bisschen weniger.
Mhm.
Und das ist ja in dem Fall nur, das prallt ja nur ab.
Genau, das prallt bei einem abhängigen Mensch ab. Also pauschalisiert kann man das nicht sagen, aber bei mir ist es abprallt, weil einfach der Suchtdruck, der Suchtdrang so manifestiert ist, dass der höchste Stellenwert in deinem Leben ist, die Sucht.
Eben, und da kannst du als Aussenstehender kannst du gar nichts machen.
Hey, als Aussenstehenden ist das Einzige, und auf das plädiere ich in meinem Buch, dass man Menschen ohne Vorurteil begegnet. Aha. Dass man Menschen vielleicht auch feinfühlig begegnet. Und wenn es nur ist mit, hey, lieber Dominik, ich mache mir Sorgen um dich.
Aha.
Was bedrückt dich? Ich merke, irgendetwas ist mit dir nicht gut. Erzähl doch mal.
Das glaube ich schon, dass das echte, wahrhaftige Interesse kann etwas auslösen.
Genau, es geht. Das ist genau der Faktor, weil ich sehe jetzt auch, wie du gerade am Überlegen bist und gedanklich eigentlich genau an den Punkt ankommst. Das wahrhaftige Interesse fürs Gegenüber, wo vorurteilsfrei ist, das ist so einer von diesen Keys.
Wie viel Mal hätte ich das eben gefragt?
Wenig. Wenig bis nie.
Weil die Leute nicht trauen oder weil die Leute nicht können?
Weil die Leute vielleicht nicht realisieren, weil die Leute vielleicht eben genau Angst haben, um ein Problem bei jemand anderem ansprechen. Was ist die richtige Tonlage? Darf ich das überhaupt? Darf ich dich jetzt zum Beispiel einfach fragen, du Dominik, hast du ein Alkoholproblem? Darf ich das oder darf ich das nicht?
Darf ich das?
Ich finde schon. Das ist ja in dem Sinne nicht ein Vorurteil. Aber wenn du natürlich jetzt zu mir kommst und sagst, du Oli, hast du ein Alkoholproblem? Der Betroffene blockt. Er fühlt sich ertappt. Wenn du aber eben hingehst und einfach sagst, hey, lieber Oli, ich mach mir Sorgen um dich. Dann kommst du mit Aussenfaktoren, wo deine Haut zum Beispiel, oder hey, das ist so geschwollene, auftunsene Hände. Von was kommt das? Ich glaube, es geht um Feinfühligkeit, um Empathie. Und wenn die rum ist, dann hat ein Betroffener die Chance, um die Scham für sich probieren abzulegen. Mm. Ich sage auch heute, über Stigma reden, rettet Leben. Weil ein Betroffener, der von einem Kollegen das Flämmli bekommt, oder wenn ein Kollege dir hilft, das Flämmli ein bisschen zu entzünden, und du dann auch Zeit und Raum bekommst, um dich zu öffnen, dann ist der erste mega wichtige Schritt in deiner Heilung passiert. Ab dem Zeitpunkt, wo der Betroffene kann aussprechen, ich brauche Hilfe, ab dann ist er eigentlich auch so weit, dass ihm bewusst ist, dass er jetzt externe Hilfe bekommt und dass das stark ist, zum externe Hilfe annehmen.
Und bis dahin ist es aber ein steiniger Weg. Und bei dir ist das tatsächlich im April vor fast 3 Jahren passiert, wo du auch wieder so einen Abend völlig verladen auch wieder an Suizid gedacht hast.
Mhm.
Und dann wie gemerkt hast, es ist nicht das, sondern komplett das Gegenteil der Weg, den ich einschlage.
Ja. Also es ist an dem Abend eben die erste Reaktion ist, ich gang. Einfach extrem verladen. Und es ist mir egal. Die eine Millisekunde kann man die heute noch nicht erklären. Wirklich nicht, aber ich bin dankbar. Ich bin unfassbar dankbar für die eine Millisekunde, die gesagt hat, jetzt verlangst du Hilfe.
Und es braucht ja dann auch sehr viel, das so dann durchzuziehen. Es ist ja nicht nur die Millisekunde, sondern all die anderen Millisekunden, die dann nachher kommen, bleiben auf dieser Schiene.
Mhm. Und ich habe meiner Halbschwester angerufen und ich habe wirklich nur gesagt, ich brauche Hilfe.
Mhm.
Sie hat komplett gewusst, um was das geht. Sie hat alles aufgeleistet, sie hat mir die komplette Angst genommen von, du musst jetzt etwas organisieren. Nein, du musst im Moment gar nicht. Das Einzige, was du machen musst, ist uns versprechen, dass du dir nichts antust. Und dass du morgen am Morgen pünktlich um 10 Uhr in dieser Klinik auftauchst.
Mhm.
Was ich nicht gewusst habe zu dem Zeitpunkt, dass das eine geschlossene Abteilung war. Und ich habe, glaube auch, also ich habe in dem Moment auch noch nicht realisiert, dass es an dem Abend dort kein Alkohol wird geben. Das habe ich wie nicht auf dem Schirm gehabt. Das logisch, denkst du, wie weg war. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin heute so unfassbar dankbar, dass die Türe dort aufgegangen ist und dass ich mich einfach habe komplett gehen lassen konnte. Komplett.
Es hat gute Leute um dich herum gehabt dort.
Unfassbar.
Ja.
Wirklich. Ich habe Raum bekommen, wichtiger Raum, zum realisieren, hey, was ist alles passiert?
Aber das braucht es ja Zeit, oder? Und zuerst braucht es einen extremen Entzugsprozess.
Ja.
Und der ist kalt bei dir gewesen. Das heisst wirklich vom Tag X kein Tropfen Alkohol mehr.
Richtig.
Wie muss man sich das vorstellen?
Die schlimmsten Schmerzen, die du dir vorstellen kannst. Bauchweh, Schwitzen, Kopfweh, Kotzen, im Wechselbad. Orientierungslosigkeit, Tunnelblick. Das ist ein Zustand, wo ich niemandem wünsche. Mhm. Wirklich niemandem wünsche.
Fühlst du es gerade nach, wenn du darüber nachdenkst?
Ja, ich bin gerade...
Ja.
Jetzt bin ich gerade gedanklich den Gang gelaufen vom Zimmer raus in den Raucherbereich. Und das ist... verschwommen, als wärst du besoffen und es tut dir alles weh und kein klarer Gedanke. Das war heftig. Aber ich wollte das ja so wählen, den Kaltentzug. Die Ärzte haben rigoros davon abgeraten. Und ich habe einfach wirklich, da muss ich jetzt einmal einen Kraftausdruck brauchen. Ich habe Psychologin angeschaut und ich habe nicht wissen sie was, ich habe mich jahrelang selber gefickt und das ist Quittung dafür. Und dann hat sie mich angeschaut und gefunden, hey, wer, ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Und dann habe ich am ersten Abend habe ich ein Präparat gehabt, ein Seresta. Habe ihr dann gesagt, das war ein Deal gewesen. Ja, schauen Sie, ich lasse mich auf den Deal ein, am ersten Abend einmal. Und nachher keine Medikamente.
Das wäre so ein Schmerzmittel?
Ja, das ist ein Benzodiazepan. Mhm. Ja.
Okay. Und du hast das einfach auch so in den Kopf gesetzt. Und
ja.
Also, ich habe jetzt gerade gefragt, was braucht es für Eigenschaften, dass man das so durchzieht? Und mir kommt gerade so die Biografie von Matthew Perry, einem ehemaligen Friends-Schauspieler, sind, der ja auch stark abhängig war.
Mhm.
Und auch Entzugskliniken gemacht hat und dann immer wieder zurückgeht ist.
Willen manifestieren. Ich glaube eben, das ist etwas, wo glaube, das nicht aufgeben, egal was irgendwo, welche Hürde das kommt. Ich glaube, das habe ich schon sehr früh lernen und mir selber irgendwie beibringen. Das ist glaube auch die Eigenschaft, die ich heute stolz bin auf mich, dass egal was kommt, irgendwie wird es gehen.
Hm.
Und ich habe mir dort gesagt, in dieser Klinik am zweiten Tag, ich so, hey, ich will das nicht mehr. Mich nimmt's jetzt Wunder, wie sieht das Leben nüchtern aus?
Mhm.
Das muss ohne das gehen. Und ja, ich hatte Angst vor allem. Wie geht es beruflich weiter? Wie reagieren die Kunden, wenn du denen sagst, hey, hör auf, ich bin weg vom Fenster, Punkt, fertig. Ich habe Angst gehabt, aber ich habe mich wie einfach darauf einlassen und habe gefunden, ich habe Vertrauen in mich selber gehabt, gefunden, irgendwie wird es weitergehen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo jemand eine Abhängigkeit hat, also das wäre eine mega wichtige Botschaft, die ich mitgeben möchte. Wenn du für so einen Schritt entscheidest, hab keine Angst vor dem, was kommt. Gang offen.
Das ist mega einfach gesagt, oder?
Es ist mega einfach gesagt, aber es ist ein mega wichtiger Punkt. Weißt du, viele haben Angst, dass sie sagen, hey, jetzt habe ich einen Zug gemacht und wie sieht es mit meinen sozialen Kontakten aus und haben mich die Leute gleich immer noch gern? Und
ja, weil man wird natürlich zu einem anderen Mensch, oder?
Ja, man wird zu einem anderen Mensch, aber in meiner Wahrnehmung, wie ich es jetzt erlebt habe. Ich habe gewisse Menschen neu kennenlernen, wie auch dich heute.
Mm.
Und ich habe auch alte Freunde von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Und das ist kein Verlust, sondern ein riesen Gönn im Leben.
Wie viel Kraft braucht es dich, um dem sozialen Druck zu widerstehen und zu sagen, nein, ich denke kein Alkohol?
Null.
Null?
Ja. Ganz ehrlich, sonst hätte ich das Buch nie geschrieben. Für mich ist mit dem letzten Punkt, wo ich gesetzt habe in diesem Buch, habe ich glaube, ein weiteres wichtiges Therapieinstrument für mich selber können abschliessen mit der Erkenntnis, dass diese Geschichte vielleicht ganz viele andere Menschen kann helfen, um einen anderen Blick auf ihren Konsum zu bekommen.
Mhm.
Vielleicht auch in der Politik Fragen aufwirft. Also weißt du, muss Bier und Wein ab 16 sein?
Würdest du sagen, ein Verbot würde helfen?
Ja, nein, ein Verbot, von einem Verbot müssen wir nicht reden. Aber ich finde, wie muss ein 16-jähriger Mensch, der in der Berufswahl ist, Pubertät und was auch immer, muss der vom Staat den Zugang bekommen zu einem bewussten Konsum von einer Droge lernen mit 16? Ich sage nein. Also Harzzeug ab 18 und eigentlich der seichte Einstieg in Schlamassel ab 16, ich sehe die Logik dahinter nicht.
ich habe immer den Gedanken vertreten, weil ich damals ein Austauschjahr in Amerika gemacht habe und die sich immer so lustig gemacht haben über den Fakt, dass wir zuerst lernen trinken statt Auto fahren und sie es komplett umgekehrt haben natürlich. Und ich habe immer den Gedanken vertreten, wir lernen den bewussten Umgang mit dem Alkohol. Ich kann aber deine Sicht komplett nachvollziehen.
Also hast du persönlich, jetzt wenn du mal retour denkst, hast du persönlich einen bewussten Umgang gelernt mit 16?
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.
Ja, voilà. Ist auch schön, dass du so offen und ehrlich bist. Das feiere ich jetzt gerade sehr.
Ja. Ja, ich meine, also das ist ja immer reziprok. Hätte dir der Alkohol gegeben, und wir sind in der Schlusskurve, Oliver, aber was hätte dir der Alkohol gegeben, was du heute auf eine andere, gesündere Weise findest? Oder anders gesagt, gibt es ein Substitut, ist so blöd gesagt, aber gibt es etwas, wo man sagt, man muss teilweise komplette Lebensentwürfe ändern, um Habits können zu verändern? Du hast wir haben jetzt lange über das geredet, du hast auch deinen kompletten Lebenswurf geändert, aber was machst du heute an einem Abend, wenn du Zeit hast für dich?
Dann hocke ich auf dem Sofa, los wie mit 16 Schweizer Rap. Erfreue mich daran, dass ich alles kann wahrnehmen, schmaus mit meinem Kätzchen rum, spinne vielleicht irgendwelche kreativen Ideen für mich, weil mir das gut tut, weil ich das gerne mache. Und geniesse es einfach einmal. Das nicht mehr ständig müssen rennen.
Und wie schafft man das so, für sich können zu erhalten? So das Mindset, das du jetzt gerade ausformulierst.
Hey, es ist einfach jeden Morgen eine bewusste Entscheidung. Also, mein Morgenritual, das ist seit 3 Jahren gleich. Ich stehe morgen auf, schaue in den Spiegel und das Erste, was ich mir sage, die Scheiße will ich nicht mehr. Dann wasche ich mir das Gesicht, putze die Zähne, dann geht der Tag los. Jeden Morgen. In den Spiegel schauen, dich selber anschauen und die Scheiße will ich nicht mehr.
Und die Referenz nehmen auf die Zeit vorher?
Manifestieren.
Du könntest es auch positiv umdrehen, oder? Aber du bist ganz bewusst entscheidend, das negativ auszuformulieren.
Mhm. Weil ich finde, wie das Leben kann nicht nur positiv sein. Und im Moment ist mein Leben so 100% positiv. Und dann darf es auch Platz haben für einen negativen Part, wo so wenig Gewicht hat, wo aber durch das er so wenig Gewicht hat, eben gleich wieder Gewicht bekommt. Und positiv, negativ, hey, vielleicht ist es auch irgendwie, hängt es noch mit der Fotografie zusammen, oder? I don't know, aber mir hilft das, wenn ich am Morgen aufstehe und mir einfach sage, ich will das nicht mehr. Hey, das sind 5 Sekunden. Für mich aber mega wichtige 5 Sekunden.
Ja.
Und wenn ich jetzt andere Menschen darf inspirieren mit meiner Geschichte und die dann vielleicht auch irgendwann vor dem Spiegel stehen und sagen, hey, will ich nicht mehr. Mega schön.
Oliver Bär, mega schön. Danke vielmals für das Gespräch.
Danke dir für die Einladung und danke, dass du dem sehr wichtigen Thema einen grosszügigen vorurteilsfreien Raum gehst.
Schön, dass das so war. Ja, danke auch. Danke für deine Offenheit. Schön, habt ihr mitgehört. Schön, sind ihr dran geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr habt irgendetwas mitnehmen können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Widmer Aid, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media, Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.